Ich darf euch eine kleine Erfahrung erzählen. Zur Jahreswende haben wir was verschenkt. Der eine oder andere kennt es schon. Psst. Aber kein Problem. Wir haben, und das ist mein Motto da drauf, man kann mal schlecht sehen, wir haben zum Jahreswende unseren Kunden, Freunden und Mitarbeitern eine Tasse verschenkt. Und da ist ein Leitspruch drauf. Und dieses Männchen, wo er ein Buch liest, ich höre ja vom Bücherladen, auch kommenden Donnerstag ist wieder ein Vortrag. Never give up. Gib nie auf. Und das haben viele auch Poliere und Bauleiter bekommen auf den Baustellen. Und so, man sieht momentan auch noch, wenn sie Tasse benutzen, also Haferl, um was zu trinken. Und das haben wir verschenkt. Und dann fragen die oft, ja, was meinst du damit? Was bedeutet für dich never give up? Nie aufzugeben. Und somit hat man die Gelegenheit, auch im Alltag eine Erfahrung mit Herrn zu machen, Zeugnis abzulegen. Ist es nur never give up, weil wir Logik, Verstand und Kraft haben, oder ist never give up auch der Bezug dazu, dass wir im Glauben stehen? Bereit sind, heute noch 2015 eine Erfahrung zu machen. Sind wir das? Sind wir bereit, heute im Alltag auch voranzugehen und mit dem Herrn eine Erfahrung zu machen? Und so ist auch es loszulassen. Und so haben wir, und ich schenke der Gemeinde Wolfratshausen auch eine Tasse, in so einer Küche unten, kriegen wir als Andenken, never give up. Lass uns nie aufgeben im Leben. Ein zielorientiertes Leben ist ein Leben mit Gott. Und wenn es mal so richtig geschmackig kommt, so hart ist, und der mit mir zu tun hat, weiß, dass nicht jeder Tag so schön ist, angenehm, einfach ist, aber ein zielorientiertes Leben, das ist lebenswert. Die Lebensschule anzunehmen. Und Frau Hoffmann nickt auch, ja. In die Jahre so ins Land gehen, was man schon alles erlebt hat und die Erfahrungen. Bereit sein, heute noch Erfahrungen zu machen. Und sich nicht eine Erfahrung vom Herrn zu berauben. Und so auch heute mein Motto in der Schrift: Wachstum im Glauben. Und ist es heute noch aktuell, dass wir verschiedene Punkte anschauen dürfen. Und lasst uns miteinander nochmal stille werden zum Gebet, bevor wir in den Text einsteigen. Johannes 15, 1 bis 8, unser Haupt noch neigen vom Herrn. Lasst uns beten. Vater, du weißt, wie wichtig heute ist zu erkennen, um was es geht. Wie schwer die letzten Jahre und Monate und Wochen da sind oft. Ob es Freude ist oder Tiefe, ob es Höhe oder Tiefe sein mag. Herr, wir kommen zu dir und bitten um Gnade und Wegweisung, dass du uns zeigst, um was es geht im Leben. Du weißt in viele Punkte und zu verstehen, dass nur in dir Halt ist. So segne uns in Schrift, schäge uns im Lesen und sei du bei uns, wie du es verheißen hast. In Jesu Namen. Amen. Lass uns das Wort aufschlagen in Johannes Kapitel 15, 1 bis 8. Das Wort soll uns Zeugnis sein, es sind wortbezogene Christen. Keine Tradition, auch wenn sie schön oft ist. Aber lass uns ablegen, das, was da hinten war, und nach vorne schauen, denn wir sind wortbezogene Christen. In Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und wie man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Letztes Wochenende durfte meine Mutter sein, und sie hat am Ende einen Wunsch gehegt und hat sie fast jedes Jahr. Ob ich einmal mir am Sonntag Zeit nehme, die Bäume zu schneiden. Denn wenn Obstbäume nicht beschnitten werden, was passiert dann? Dann verwildern sie. Und wenn sie verwildern, dann kann es leicht sein, dass nur ganz kleine, so Früchtchen dran sind, ganz kleine, viele kleine Äpfel sind. Was bringt es? Also muss man nicht nur mir Menschen zum Friseur gehen, ja, weil sonst wären sie vielleicht ein bisschen zottelig, sondern auch die Bäume. Und wenn du die Bäume zuschneidest, und hier wird es ja vom Weinstock die Reben genannt, dass sie gescheite Früchte bringen, dass die Traube voll wird. Und wenn du jetzt weißt, wie man so einen Baum zuschneidet, ist interessant, was alles raus muss. Das tote Holz ist klar, diese Wildtriebe, die nur so da das Wasser ziehen und dahin treiben. Und wenn die Äste aneinander reiben, umeinander stoßen, dann gehört auch wieder der andere weg. Und so nimmt man den Baum in Augenschein und schneidet ihn zu, dass er Frucht trägt, dass der jetzt führt. Und für mich als Sohn, meine Mutter hat mich mal zur Schule gebracht, wenn ich krank war, mir geholfen und zum Essen gegeben, hat auch vieles mit mir aushalten müssen. Denn auch ich war ein richtiger, vielleicht bin ich jetzt auch noch ein Strabuzzi und weiß, wo es lang geht. Und für mich ist es eine Ehre, heute meiner Mutter zu helfen. Für mich ist es ganz selbstverständlich. Wenn sie sagt, du, für sie wäre ein schönes Geschenk, dass ich ein am Wochenende, einen Sonntag Zeit nehme und ihr die Obstbäume zuschneide. Und das ist eine Ehre. Kein sondern gern zu machen. Die Mama freut sich drüber. Sonntag rauszugehen, bevor die dann die Blätter treiben, um zuzuschneiden. Aber so auseinander schauen, um was es geht. Wenn wir die Verse 1 und 2 miteinander anschauen, warum ist das Beschneiden einer Rebe wichtig? Warum, was passiert, wenn eine Rebe nicht beschnitten wird? Denn sie geht verkehrt im Leben. Wie hier steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und somit haben wir vielleicht schon mal erlebt, dass Gott einige Zweige unseres Lebens abgeschnitten hat. Wie beide haben wir damit empfunden, wenn es nicht so kommt, wie wir uns vorstellen. Und oft kommt es anders, als wir uns es denken. Wie gehen wir damit um? Und wie würden wir ihn finden, wenn wir einen liebgewonnenen Zweig hätten und der Herr würde ihn wegnehmen? Wie sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, 2015 eine Veränderung auch anzunehmen? Oder muss unser Leben in so gewohnten Bahnen laufen und immer so wie ein Trott dahinlaufen? Wer ist noch heute bereit, eine Veränderung überhaupt hinzunehmen? In der Lektion festgestellt, ist doch gut, dass wir 10 Lebensversicherungen haben, 3 Autos, 1 wird schon funktionieren und das Bankkonto muss immer voll sein, es kann nicht voll genug sein und man hat alles in Sicherheit, man wägt sich in Sicherheiten. Und wenn dann doch auf einmal was kommt, was wir nicht erwarten, was ist dann? Ihr kennt das Beispiel meines Mitarbeiters, der mir jahrelang Lkw-Fahrer war. Und für ihn war das Wichtigste Geld. Wenn er mal um ein paar Tage zu spät das Geld kam, dann hat er mir sogar seinen Kontoauszug gezeigt, da waren 16.000 Euro plus drauf. Dann sagte ich, Kollege, du sagst immer, du willst mir helfen. Und wenn dann um 3 Tage oder 5 Tage zu spät das Geld kommt, dann hast du einen Stress. Dann lässt die Kiste stehen, was ist denn los? Was ist wichtig für dich? Ja, mein Geld. Da geht es ums Prinzip. Sag ich, wenn du recht hast, hast du recht. Ich habe einen Anruf bekommen, nachdem er gewechselt hat, woanders fährt. Und bin ich gefragt worden, ob ich weiß, wo er ist. Seine Frau, ist mir berichtet worden, hat er tot aufgefunden in der Tiefgarage im Auto. Ein Versagen. Herzversagen. Ja, er ist 64. Und hat gemeint, jetzt passt alles. Ein Ferienhaus in Österreich, hat genug Geld, Frau, was fehlt, das Leben passt. Und seine Prinzipien. Und wehe, das kam nicht pünktlich genug, dann hast du gemerkt, um was es geht. Nur ums Prinzip ging's. Nicht wegen dem, was er Geld gebraucht hätte, er hat 16 plus und mehr. Aber es ging sein Prinzip. Und wenn das Prinzip nicht eingehalten ist, dann hast du gemerkt, wie es lang geht. Auf einmal war er fort. 4 Wochen nicht mehr auffindbar. Ein 64-jähriger gestandenes Mannsbild. Ich habe ihn gesucht. Das mit seiner Frau konnte er nicht verkraften. Es kam etwas in seinem Leben, mit dem er nicht umgehen konnte. Hat ihn aus der Bahn geschmissen. Er kam dann wieder und hat Schwierigkeiten im Leben zurechtzukommen. Denn nicht nur Geld, seine Wohnung, seine Ferienwohnung, seine Habe. Auf einmal kam ein Zustand der Leere. Kein Halt nicht mehr. Und ich habe ihm damals gesagt, Hab Acht, wenn das Geld für dich das Wichtigste ist im Leben, dass nicht irgendwas mal kommt, was du nicht erwartest. Es hat kein Jahr gedauert und es war so. Der Herr sei ihm gnädig. Denn wenn wir nur nach dem Weltlichen sinnen und trachten, dann muss man nicht wundern, wenn mal eine Rebe weggeschnitten wird und irgendwas kommt, was nicht erwartet. Was machst du dann? Dann fällst du eine Nicht, ein Loch. Man stellt sich sowas vor im Leben, man will einen Ablauf haben, sichert sich zehnmal ab und dann kommt es doch ganz anders. Was machen wir dann? Ich denke nur, wenn der Arzt bescheinigt, du hast Krebs. Und dann? Ist dann alles anders auf einmal, die Wichtigkeit? Lasst uns doch schauen, um was es geht. Im Vers 3 bis 5. Ihr seid schon rein und um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist nach Jesus' Worten die Voraussetzung dafür, dass wir Frucht bringen können? Was bedeutet das ganz praktisch? Dass wir in ihm bleiben. Ich habe heute Zeugnis abgelegt in der Lektion, dass für mich die Gemeinschaft wichtig ist. Ihr kennt das Beispiel, wenn ein Wolf kommt, und die Woche haben wir ja in Bayern 5 wieder gehört, im Radio gehört, dass ein Wolf wieder da ist, weil er aufgefunden ist. Hat er einer mitbekommen, dass in Bayern es doch Wölfe wieder gibt? Keine Angst. Das ist auch Joy. Aber wenn ein Wolf, liebe Kinder, da sind, eine Schafherde angreift und will ein Schaf haben. Was machen die Wölfe? Laufen alle weg. Die Schafe laufen alle weg. Was ist dann? Was machen die Schafe? Wer weiß es? Die stellen sich alle zueinander und machen alle das Gesicht zum Wolf und machen Bäh. Oder was machen die? Das Gesicht, alle zueinander in den Kreis rein. Und hinten sind die Hufe. Denn der Wolf weiß genau, wenn er so einen Huf abkriegt, dann könnte es arg wehtun, wenn es mal zack macht. Aber wenn da so ein superschlaues Schaf kommt und sagt, na, kein Problem, ich schaffe das schon, bin ja schnell unterwegs und ich laufe alleine weg. Was passiert dann? Gutes Futter für den Wolf, oder? Und wie ist es in der Gemeinde? Wie wichtig ist es, Gemeinschaft zu haben? Wie wichtig ist es, miteinander sich auszutauschen, ein Gespräch zu haben? Wie wichtig wäre es, mal auch anzurufen und sagen, hallo, du warst letzten Sabbat nicht da, ich bete für dich. Nicht fragen, warum, weshalb, wozu, da hörst du sowieso nur irgendwas. Sondern nur sagen, hallo, ich bete für dich, ich hab dich lieb, schön, dass es dich gibt. Darf ich dich nächstes Mal abholen, dich einladen, Gemeinschaft. Denn wenn wir gemeinschaftlich am Weinstock bleiben, dann kann der Herr uns was? Segnen. Wenn jeder in eine eigene Richtung rennt, und meint, seinen eigenen so durchzusetzen, na bitte, muss er eine Erfahrung haben. Und wie wichtig ist es, dran zu bleiben. Die Schafe wissen, wie es geht. Ob wir Menschen es wissen? Lasst uns, wie steht in der Schrift, die Versammlungen nicht missen, verlassen. Das ist wichtig, Geschwister. Und wir sehen doch oft, und wir haben genug Beispiele selber, die meinen selber irgendwas. Und mögen Sie recht haben mit irgendeiner Theorie, mögen Sie recht haben mit irgendeiner Philosophie, mögen Sie recht haben mit irgendeiner Bestätigung. Denn du kannst in der Bibel rauslesen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und du kannst rauslesen, die Liebe. Können wir es? Beides. Du findest genug drin. Aber wer ist bereit, am Weinstock zu bleiben, auf die Knie zu gehen, sagen, Herr, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Sind wir Menschen noch dazu bereit? Es geht um Beziehung pflegen. Und im Vers 6 bis 8. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hieran wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Als Kind damals haben wir immer, wenn der Papa die Obstbäume zugeschnitten hat, so einen Obstbaumgarten, da haben wir die Äste auf den Haufen gezogen. Und dann wurden sie verbrannt. Heute häckselt man sie und macht was anderes draus. Aber damals war es so. Und so kenne ich die Geschichte, wenn irgendein Ast dann im Feuer aufgeht und es knistert so und das Feuer brennt, wie sowas ausschaut. Und was soll ich sagen mit diesen harten Worten an sich, wenn es nicht passt, dass man verbrannt wird? Jeder sagt, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass wir Frucht in unserem Glaubensleben bringen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir Gott eine Freude damit machen, genauso wie sich Eltern darüber freuen, wenn das Kind heranwächst, wenn das Kind größer wird und laufen lernt. In der Schrift können wir am besten die Beispiele finden, wo steht Voraussetzungen, dass wir im Glauben wachsen. Es ist wichtig, dabei zu bleiben und dran zu bleiben. Ich denke, dass jeder von uns kennt auch da Beispiele. Wenn du es jetzt nicht mehr im Wort Gottes verbunden bist und das Gebetsleben nicht mehr führt, wie schnell Satan einen hat mit W-Fragen, warum, weshalb, wozu. Wenn du mit Menschen zu tun hast, mit vielen Menschen im Alltag zu tun hast oder von Haus zu Haus gehst, dann kommst du Missionaren und die Klingel putzt. Und wie oft, wenn die Türe nicht zufällt und einer nichts wissen will oder ein Hund kläfft. Aber in eine Freude, oft Leute kommen und sagen, was willst du mit deinem Gott? Wo war Gott 2004 Tsunami? Dicke Überschrift. Und wenn Mitarbeiter sagen, sie hat Gott abgesagt, weil ihre Tochter gestorben ist. Und dies und jenes Schicksalsschläge. Wenn wir nicht verbunden sind im Wort und wissen, um was es geht, dann müssen wir nicht wundern, wenn diese W-Fragen kommen. Warum, weshalb, wozu und so weiter. Auch bei uns. Deshalb halte daran fest. Denn wenn wir den Weinstock loslassen, geht es meistens bergab. Schaut so aus, dass die Gott verhöhnen, verlachen nach Malachi 3. Dass sie davon kommen, dass die Gott verspotten, dass die mit Ellenbogentechnik, Mobbing und so weiter, dass sie im Alltagsleben ist. Aber es können genügend Beispiele sagen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, was der Mensch merkt, wenn die Krankheit kommt, wenn die Kinder anders gehen, dass es nicht so ist, wie man sich gedacht hat, Erfolg, Reichtum und sonstiges. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Es gibt keinen Leichenwagen mit Hänger hinten dran. Du kannst nichts mitnehmen. Und alle loslassen. Und was hängen wir fest? Aber gibt uns einige Hinweise in der Bibel, dass wir im Glauben vorangehen und wachsen in der Apostelgeschichte. Wenn wir aufschlagen, Apostelgeschichte 17, Kapitel 17, Vers 10 und 11. Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 10. Die Brüder aber sandten zugleich in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Berea. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Welchen Einfluss hat es auf unser Leben, wenn wir uns täglich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen? Verändert sich da was? Geht da etwas voran? Ihr kennt mein Beispiel. Wenn du 3 Monate lang jeden Tag in der Früh eine Andacht machst, jeden Tag mit Gott, natürlich auch anderen Leuten, mit Gott sprichst, wie ist man nach 3 Monaten? Haben wir da vielleicht einen Jezorn etwas abgelegt? Vielleicht die Ausrichtung etwas anders zu sehen? Und kannst du dann mit dem Leben besser umgehen? Wenn du 3 Monate von Gott nichts wissen willst, alles da hinten schmeißt, keine Gemeinde besuchst, kein Gebetsleben, Glaubensleben führst, meinst du das dann weniger Stress oder mehr Stress, im Leben zurechtzufinden? Wer es nicht glaubt, probiert's. Ich sage, mach's Erste. Denn selbst Lieferanten und Kunden merken, dass wenn am Freitag, Donnerstag und Freitag kommt, wenn einer gesagt hat zu mir, Gerhard, es wird Zeit, dass dein Sabbat kommt. Dass du wieder geradeaus gehst und auftankst. Wenn die Woche so richtig an dir schüttelt und rüttelt und dir gefordert wird, dass du froh bist, dass Sabbat wird und du wieder auftanken kannst und geradeaus gehst und weißt, um was es ist. Es ist so. Und was sollen wir noch? Was haben sie damals gemacht? Im Vers 11. Und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Nicht nur glauben, was der da vorne sagt. Und nicht nur glauben, was irgendeiner deiner bekannten Freunde sagt. Und die Presse, was sowieso die Hälfte nur bedingt stimmt. Sondern selbst prüfen. Steht es so geschrieben? Ist es so auch wahr? Kann ich am Ende der Zeit sagen, ja, weil der Meier und Huber und der Sepp gesagt hat, deswegen habe ich das so gemacht? Sondern wenn wir vom Herrn stehen, was ist dann? Wissen wir noch die zwei Punkte, wo alles besiegelt ist? Wenn wir des Lebens Weg gehen und sterben? Und der zweite Punkt ist, wenn es rum ist? Jesus kommt, und was ist vorher? Die Versiegelung. Wer fernhängt gut, ist fernhängt gut, und wer fernhängt böse, ist fernhängt böse. Wissen wir das noch? Dann ist es entschieden. Dann kann ich nicht mehr sagen, weil der und das gesagt hat, sondern lasst uns doch forschen, dass der uns es zeigt. Ich habe vielleicht momentan in den Medien mitbekommen, es gibt einen Prediger in der afrikanischen Gemeinde, Latzl. Stimmt so? Latzl. Olaf Latzl. Könntest du im Internet Safari suchen. Olaf Latzl. Schreibt es euch auf. Evangelischen Gemeinde in Bremen. Hat momentan so richtig durch die Presse gezogen. Weil er deutlich sagt, um was es geht. Weil er aufsteht und sagt, es kann nicht sein, eine Unterschriftenaktion macht gegen die afrikanischen Kreise, die mit Ökumene und Charismatik und sonstiges alles in den Sumpf ziehen. Und sagt, das ist es nicht. Sondern das Wort bringt. Wenn die Steine anfangen, die Wahrheit zu bringen. Wie schaut es uns in der Gemeinde aus? Der deutlich genug bringt, dass nicht sein kann, dass es derselbe Gott ist, ob Buddha oder Moslem oder Christen. Und da haben sie gesagt, er ist ein Hassprediger, wird er genannt. Und er hat so viele Zuschriften, dass er recht hat. Das kann man nicht durch einen Sumpf ziehen. Und besonders auch eine Predigt von ihm, über Fleischlichkeit, fleischlich und geistig gesinnt sein. Deutliche Worte von einem evangelischen Prediger. Wer es wissen will, schaut's nach, was die Steine anfangen, uns deutlich zu sagen. Denn es kann nicht sein, dass wir einer ökumenisch-charismatischen Gemeinde recht geben. Auch wir müssen aufpassen. Was steht geschrieben? Sind wir noch wortbezogene Christen oder traditionsbezogene Christen? Ist die Ökumene und charismatisch sein wichtiger als das Wort? Ist das Frieden haben miteinander wichtiger als das Wort? Das muss jeder selber wissen. Aber nur darüber nachdenken, was für uns heute wichtig geworden. Wir haben ein paar Punkte, die ein Grundsatz sind in dem Thema Wachstum im Glauben. Der erste Grundsatz, Gottes Wort lesen. Und lasst uns dazu Kolosser 4, Kapitel 4 aufschlagen, die Verse 2 bis 4. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, Abvers 2. Haltet fest am Gebet und wachet darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden will. Wozu fordert uns Paulus hier auf? Haltet fest am Gebet und wachet darin mit Danksagung. Es ist schon komisch, Dass wenn ein Mensch einen Beschluss bekommt, Krebs zu haben oder Kreislauf oder wenn jemand aus der Familie stirbt, dann fangen viele an zu beten und fragen Gott, warum, weshalb, wozu. Aber im Alltag merkt man es kaum noch. Ist es so? Erst wenn der Mensch seinen Job verliert, einen schweren Autounfall hat, Krankheit hat, Krieg ist, dann sucht man den Halt bei Gott. Ansonsten, ja, Weihnachten und Ostern reicht schon. Ist es so? Geschwister, haltet fest am Gebet mit Danksagung. Wann kann denn der Mensch Dank sagen, wenn was kommt, was nicht so schön ist? Wenn Stress zu Hause ist, wenn der Banker anruft, wenn der Job in Frage gestellt wird. Und wie hat man damals gedacht, auch bei Siemens und dort, wo haben einen Lebensjob, schon wieder Namen gesagt, hat man einen Lebensjob bei der anderen Firma. Aber auf einmal ist die ganze Firma verlegt worden. Was ist dann? Wo ist dann der Job geblieben? Wie schnell kann was anders kommen? Heutzutage ist nichts mehr sicher. Ist es so? Was heißt beharrlich zu sein? Wie oft sollen wir beten? Es nützt nichts, einen Rosenkranz hinunterzulattern. Was bringt es? Ist es so, dass man sich irgendwo zwingen muss? Wie schön ist es, wenn er selbst im LKW den Tag im Herrn vor das Hand legt und sagt, Herr, sei bei mir und führe es. Und im Gebet im Zwiegespräch stehe. Muss ich deswegen anhalten? Man kann auch am Telefon beten. Damit nicht nur eine Liturgie und irgendwas vorsagen, sondern den Tag auch dem Herrn abgeben. Und umso bereiter ich bin, eine Erfahrung mit dem Herrn zu machen, umso schöner ist das Gebet. Und ich behaupte, das ist auch ein Satz, wir berauben uns oft selbst einer Erfahrung. Es wird heute viel zu viel mit Logik und Verstand in den Ausschüssen, in den Firmen, in den Gremien, in der Gemeinde, in den, egal wo wir sind, viel zu viel mit Logik und Verstand Entscheidungen getroffen, weil das so ist, deswegen mache ich es so. Wenn das Volk Israel damals vor dem verheißenen Land stand, ist es kein Wunder nicht, dass sie nicht hinein durften, weil auch ihr Kopf war nur was? Riesen, befestigte Städte, kommen wir nicht rein, oder? Ist doch so. 40 Jahre mussten sie in der Wüste Entbehrung, sterben, alles erleben, um vorbereitet zu sein für was? Ohne Logik und Verstand, im Glauben den Fuß ins Wasser zu setzen und zu sagen, ja, wenn es dein Wille ist, dann tue es. Warum müssen wir mal alles selber entscheiden? Ich habe am Tag mehr als 400 Telefonate. Und mein Kennzeichen ist eine rote Latzhose und Handy am Ohr. Ruhe. Und ich musste immer Entscheidungen treffen. Da kommt die Entscheidung, das ist passiert, zack. Vielleicht wisst ihr noch die Bilder, wo ich euch gezeigt habe. Wenn irgendwas passiert, dann kannst du nicht lang rummachen. Da musst du entweder links oder rechts. Wisst ihr, wie schön ist es auch mal einfach zum Herrn abzugeben, sagen, Herr, führe du es. Eine Lebensschule anzunehmen, nicht immer alles selbst entscheiden zu müssen. Wisst ihr, wie schön es ist, am Freitag einfach zu sagen, Sie wissen das. Diese Woche gab es zwei Erfahrungen. Die eine war, dass heute eine große Bodenplatte betoniert werden sollte, von einer Baustelle in München, Nähe Donnersberger Brücke. Und wenn da so 200 LKWs fahren, kann das sein, dass einer mal, wenn er so drei Stockwerke den Boden runterfährt, eine steile Rampe hängen bleibt. Sagt am Montag schon der Kunde, am Samstag muss jemand da sein, der bereit ist, wenn einer hängen bleibt, den LKW wieder rauszuziehen. Er sagt, es geht schon am Montag los. Das reicht ja schon, wenn es am Donnerstag und Freitag ist. Dann geht es am Montag los, dass einer sagt, hallo, du musst am Samstag arbeiten. Sage ich, nee, das mag ich nicht. Da war ich die Woche zweimal auf der Baustelle. Und die haben nicht locker gelassen. Und hast du, lieber Heiland, was soll ich machen? Ja, habe ich gesagt, ich bin Adventist. Und sage ich, ja, du musst ja nicht arbeiten, schick einen Arbeiter hin, der kann es ja machen. Dann fragen die sogar noch die Arbeiter mittlerweile, ob sie bereit wären, am Samstag für ein Zusatzgeld zu arbeiten. Dann sagt der Arbeiter sogar noch, ja. Dann sagst du, Chef, was machst du denn jetzt noch? Also schlau sind schon geworden. Die gehen zu dem Baggerfahrer selber hin und fragen ihn, ob er bereit wäre, am Sabbat zu arbeiten. Dann sagt er sogar noch, ja. Dann sage ich, hallo. Dann sagt er, ich soll mich nicht so anstellen. Am Donnerstag soll er auf die Baustelle kommen und telefoniert. Bin hingekommen und hat er gesagt, du, von ganz selber, ob ich was dagegen hätte, wenn ein Mitarbeiter von der Baufirma den Bagger fährt. Sag ich, lieber Heiland, kein Problem. Schlüssel, da, am Freitag war ich nochmal dort und habe erklärt, wie es geht. Bin ja gespannt, was heute passiert. Ich habe kein Telefon dabei, brauche heute keins nicht, was am Montag wieder ist. Aber am Montag geht schon los, zu fragen, ob ich am Samstag arbeiten soll. Nach Logik und Verstand, was mache ich? Ja, ich nehme jetzt einen Subunternehmer. So, lieber Heiland, beten und sagen, Herr, Donnerstag war das Problem gelöst. Von sich aus, selber, ohne sich zu martern, ohne wieder Entscheidung zu müssen, es muss so und so und so muss es laufen, weil sonst funktioniert es nicht. Kann es auch mal sein, dass es anders kommt, als was wir uns denken? Zweiter Kunde die Woche. Montag in einer Woche kommt eine Asphaltkolonne, will asphaltieren. Riesentiefgarage. Fläche planieren. Wir müssen am Samstag arbeiten, sonst schaffen wir es nicht. Nach Logik und Verstand, du brauchst so und so viele Tage, 7 Tage, 8 Tage, also die Woche hat aber nur 5 Arbeitstage, es geht nicht. Dann habe ich gesagt, du, ich mach's nicht. Mag es kommen oder nicht? Ja, warum nicht? Warum bin ich so stur? Dann hörst du manchmal Dinge, die wirklich wehtun. Und sagt, okay, wir arbeiten bis 8 Uhr abends unter der Woche und von mir so eine Nachtschicht, aber am Samstag sicher nicht. Ob wir verrückt sind? Sag ich, ja, sind wir. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, Geschwister. Könnt ihr auch dafür beten. Montag in einer Woche kommt eine Asphaltkolonne und die kostet in einer Stunde 300 bis 400 €, friss oder stirb. Bist du fertig, ist okay, wenn nicht, dein Geld. Machst du es? Ich weiß nicht, wie es ausgeht, Geschwister. Aber bin ich bereit, eine Erfahrung mit Herrn zu machen, oder muss ich sagen, nee, es geht nicht? Zusätzlich Gerät hingestellt, zusätzlich Leute hingestellt, wir kämpfen, auf geht's. Aber muss ich mich deswegen martern? Muss ich deswegen mich kaputt machen? Sag, lieber Heiland, du weißt es. Der Termin steht fest, die Firma kommt, und nichts Schöneres, als zu warten und sagen, jede Stunde rollt die Uhr. Geld, Geld, Geld. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Aber wie gehe ich damit um, Geschwister? Bin ich bereit, heute noch zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, hilf, ich weiß nicht wie? Oder muss ich selber entscheiden und sagen, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Haltet fest am Gebet und wacht darin in Danksagung. Ja, danke, Herr. Ich beraube mich nicht dieser Erfahrung. Ich beraube mich nicht diese Erfahrung zu sagen, Entscheidung zu treffen, die kommende Woche, wie es abläuft. Ich möchte es erleben. Auch wenn es weh tut. Grundsatz, Gottes Wort lesen und zu beten. Das Gebet ist der zweite Grundsatz. Und noch einen zweiten Text dazu in Hebräer 10, Kapitel 10, Abvers 23 bis 25. Im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, Abvers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zum guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Hört, hört, wie es bei einigen Sitte ist, zueinander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Welcher Tag ist damit gemeint? Des Herrntag, Wiederkunft. Also, wenn Sie es damals schon gesagt haben, vor 2000 Jahren, dann müssten wir heute uns doch wie ermuntern, aufwachen. Hallo, des Herrn Tag kommt, unweigerlich. Denn Alters werden, Bruder Hoffmann, ist nicht schlimm. Denn jeder Tag ist ein Tag näher zum Herrn. Und wenn wir zielorientiert leben wollen und schauen auf die neue Erde hin, dann ist doch egal, ob ich 60, 80 oder 100 bin. Denn mein Leben fängt wo an? Hier gibt es so eine Kür, eine Pirouette. Bisschen schöner, ein bisschen hässlicher, mag sein. Aber wo fängt denn dein und mein Leben an? Wenn wir das glauben, was darin steht, ist doch das egal hier, ob 60, 80 oder 100, ob es quietscht oder mehr quietscht. Dann fängt mein Leben an auf der neuen Erde. Klar mache ich Geschäfte und Arbeit und setze es ein und mache. Aber das Sinnen, das Trachten ist doch ganz was anderes. Und wenn ich diese Ausrichtung habe, dann kann der andere noch so viel quietschen, wie er will. Manchmal muss ich was drüber lachen. Die Woche war ich wieder in einer Verhandlung gesessen und da hat sich manchmal schon einer aufgeregt, weil ich so geschmunzelt habe. Da sage ich, ja, eigentlich wisst ihr was, nach 2 Stunden wird es eigentlich irgendwie lustig. Wenn er so ein richtig so um jeden Cent und Quadratmeter und Kubikmeter rumhandelt, habe ich gesagt, wisst ihr was, ist meine Fitzblade. Habe ich gesagt, und der hat sich richtig ereifert. So richtig so, dass man da diskutieren mit auf letzten Punkt, sage ich, mein armer Mensch. Und ihm hat es dann schon gestört, dass ich manchmal geschmunzelt habe, gesagt eigentlich, für mich ihn gedacht, wie kann das Geld einem so wichtig sein? Lass doch alle 5 Grad sein. Mal sinnen, um was es denn geht. Und aufs Recht, und der muss Recht haben, sage ich, du darfst Recht haben, passt. Man ist rausgegangen, mein Auftraggeber und ich, und haben gesagt, wisst was, mittlerweile macht es mir sogar Spaß. Und wir reingegangen sind, haben wir uns geeinigt und der Punkt war erledigt. Aber versteht, um was es geht. Wenn man sich so festbeißt an irgendein Thema und das muss so sein und wehe, wenn nicht, dann... Um was geht's denn? Wenn man den Blick aus den Augen verliert, ist kein Wunder, dass man sich an irdischen Dingen so richtig festkrallt. Ist es so? Lasst uns das Gebet und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen für uns so wichtig sein. Als Kind weiß ich heute noch, wo wir im Deutschen Museum in Olympia, im kleinen Saal waren, da in der Olympiahalle waren und dergleichen. Das waren noch Veranstaltungen oder hier in Wolfratshausen in der Stadthalle. Da war das so, da sind die Wadel für dich gerichtet worden. Dann ist man wieder gerade ausgegangen, heißt das auf Hochdeutsch. Wenn dann so Predigt war und eine Ausrichtung war, wie schön es war, Gemeinschaft zu haben. Da hat man sich schon Wochen vorher darauf gefreut, jetzt findet man wieder eine Versammlung statt. Und das war so richtig, leider heute viel zu wenig. Botschaft, geradlinig voranzugehen. Gottes Wort lesen, das Gebet und diese Gemeinschaft als dritter Grundsatz zu haben. Und wenn wir jetzt Apostelgeschichte 4, Kapitel 4 lesen, Vers 18 bis 20. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 18. Und als sie gerufen hatte, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprach zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Was verbietet hier diese Einstellung, wenn hier da steht, Petrus aber und Johannes antwortete und sprach zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Sind wir heute noch bereit, unseren Glauben zu bezeugen? Sind wir noch bereit, Dinge zu machen, dass der Kunde nicht erschlagen wird, aber angepiekst, zu sagen, eine Möglichkeit. Und da, kennst du das? Kosten 4 Cent. Einmal weniger Käsespatzen essen, kannst du viele kaufen. Ja, für was geben wir alles Geld aus? Ein Anzug weniger, du kannst 1000 Stück kaufen. Ist es so? Einfach liegen lassen. Was soll passieren? Ist nur anstrengend. Ein Geschenk für dich. Keiner weiß, um was es geht. Glow, Schritte für Gesundheit. Jeder ist gefragt damit. Jeder hat irgendwo ein Problem mit Gesundheit. Geschwister, bezeugen. Machen wir es? Reden wir davon? Stehen wir dazu? Ihr kennt die Geschichte von der Claudine, Vor wem sollte ich fürchten? Das Büchlein, was ich euch mal geschenkt habe. Die damals im Mittelalter in Flandern bereit waren, ihren Glauben zu bezeugen, bis auf den Tod hin. Denn die einzigste Frage war, was? Bin ich gerettet oder nicht? Selbst die Kinder, wo sie weggenommen haben. Selbst im Kerker, wo sie war. Sie haben losgelassen. Die einzigste Frage war, bin ich dabei oder nicht? Und was fragen wir uns alles heute? Und was für ein Kaiserschmarrn, sage ich schon manchmal, geht es bei uns überhaupt? Sind wir bereit, Glauben zu bezeugen? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 und 7, geben ist besser als nehmen. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Abvers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder als Zwang. Denn ein fröhlicher Geber liebt Gott. Es ist ein Wunder, wenn Satan versucht, uns immer einzureden, Sicherheit haben zu wollen. Was nützt es bitte, wenn das Bankkonto voll ist und irgendwann werden die Konten gesperrt? Wie viele Beispiele leben wir im Leben, wo jetzt hier Konten von Ausländern gesperrt werden, weil irgendwas nicht passt? Hast du noch was von deinem Geld? Was bringt es dann? Wenn du abgerufen wirst, was bringt es dann? Sag mal, ich bin doch dick genug, mir schmeckt es auch gut, hab Kinder, hab Auto, was fehlt mir denn bitte? Was soll's? Was wir haben, wenn der Herr uns segnet, dann sollen wir es abgeben. Wo kommt der Begriff Besitz her? Na, das musst du schon wissen. Vom Bingo, sitzen. Und was sitzt du heute? Auf einen Stuhl. Somit besitzt du momentan den Stuhl. Aber wer ist der Eigentümer? Die Gemeinde oder Gott? Also du sitzt momentan auf einem Stuhl, also besitzt du momentan einen Stuhl, weil du drauf sitzt. Aber der Eigentümer ist nicht du, sondern... Und wenn der Anzug, ich stecke momentan in den Anzug, aber das Sinnen, Geschwister, das Trachten, ist es mein und mein? Oder ist es was, wo ich sage, dankbar der Herr, dass ich einen Anzug haben darf und den stecke und nicht in der roten Latzhose rumlaufen muss wieder mal, sondern es ist die Ehre des Herrn. Sind wir heute hier, weil es irgendeiner verpflichtend sagt, du musst mitkommen? Oder bist du freiwillig hier zur Ehre des Herrn und sagst, du willst Zeugnis ablegen, ich will Kraft schöpfen am Sabbat, will mich ausrichten? Auch ich habe eine Zeit gehabt in deinem Alter, wo ich stiften gegangen bin. Der eine oder andere weiß es vielleicht. In Pasing bin ich groß geworden. Und wo mir das alles zu dumm war, bin ich auch manchmal stiften gegangen. Mitgehen musste ich ja. Aber erst dann hat mir ein Bibelkreis in München geholfen. So mit 16, 17, wo dann über das Thema ging Hiob, Sinn des Lebens, warum sind wir auf Erden? Was können Tiere dafür beim Hiob, dass sie sterben mussten, zigtausende? Was können die Kinder Hiobs dazu, dass Satan im Hiob spielt? Ja, was ist denn das? Und wo das kapiert habe, dass wir auf Erden ein Schauspiel sind, für alle anderen Welten und Engel, dass Gott gerecht gehandelt hat, Satan vom Himmel zu verbannen, und auf Erden sein Unwesen treibt, hat mir gegeben, sag lieber Heiland, danke dafür, du musst jeden Tag dich auf die richtige Seite stellen und sagen, danke, hier bin ich. Und das Leben annehmen und loslassen können. Und dann habe ich mich gesagt, bewusst, jetzt lasse ich mich taufen. Dass alle meine Freunde, alle meine Verwandten und alle Welten wissen, dass wer mein Herr ist? Jesus. Das war die Taufentscheidung. Taufe dann bewusst zu sagen, Herr, auch ich bin mal stiften gegangen. Man muss überall die Nase reinstecken anscheinend. Aber es hat mir geholfen zu verstehen, warum bist du und ich auf der Welt? Und wisst ihr, wie schön es war, den Gedanken bei der Taufhandlung, haben sie mir noch hier ein, habe ich, das ich nie vergesse, haben sie mir hier reingeschrieben, da Die Bekehr zur bleibenden, freudigen Erinnerung an den Tag deiner Taufe und zum gesegneten Gebrauch soll dieses Liederbuch gewidmet seiner Gemeinde Pasing, 29. Juni 85. Wisst ihr, schön das ist? Eine bewusste Übergabe, den Glauben bezeugen, dass Jesus mein Herr ist. Hm? Ist es so? In Johannes Kapitel 14, Vers 21, haben noch zwei Grundsätze. Johannes Kapitel 14, Vers 21. Der Gehorsam. Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Was zeichnet die Liebe aus? Welche Rolle spielt unser Gehorsam Gott gegenüber? Dass wir es verstehen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Also was müssen wir schauen? Wo hat denn Jesus die Kraft damals herbekommen auf Erden, das zu durchstehen? Durch das persönliche Gebet. Ich frage immer, in der Disco, auf der Oktoberfestwiese, wo war er denn da? Warum versucht Satan heute uns genau in die Städte zu ziehen? Beschäftigen ohne Ende. Laut und Krach und Lärm, dass wir nicht persönlich beten mehr können. Dass wir so beschäftigt sind und nach der Arbeit muss man noch Fitness und nach der Fitness muss noch da ein Vortrag und Fortbildung und irgendwann weg. Ist es so? Wo ist denn die Stille? Warum sagt denn genau am Ende der Zeit, wo soll man denn wohnen am Ende der Zeit? Auf Marienplatz? Stachus? Hauptbahnhof? Was ist besser? Ja, wenn es sein muss, muss dort wohnen, okay. Vielleicht geht es nicht anders. Aber ich kann schlecht Ungerechtigkeit sehen. Zweimal am Meilergelände bin ich da mit dem LKW entlang gefahren und da haben so drei kleine Kerle einen immer da vorne gelaufen, den Schulranzen hat schon geweint, immer so geschubst und gehänselt. Mitten auf der Straße ist der LKW stehen geblieben. Einen Satz war er draußen und habe einen Vogel gehabt. Ich sage, wie kann das sein, dass drei gegen einen da kämpfen? Der eine, er weint schon mit dem Schulranzen, die anderen immer haben gelacht und haben immer so ein bisschen geschubst und ein bisschen gehänselt und so weiter. Da kriegst du doch einen Vogel. Ich halte sowas nicht aus. Und wenn am Ende der Zeit die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wo wird es sein, auf dem Land oder in der Stadt? Mir. Wenn einer den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wo war am schlimmsten immer? Mehr in der Stadt oder am Land? Im Land gab es auch Schlimmes, aber meistens war der Mob, hat es geheißen, wo schlimmer? In der Stadt. Und wenn in der Stadt die Ungerechtigkeit über mehr überhand nimmt als auf dem Land, wo soll man dann wohnen? Da, wo die Ungerechtigkeit mehr überhand nimmt oder da, wo sie weniger ist? Deswegen sollen wir wo am Ende der Zeit wohnen? Auf dem Land. Denn in der Stadt, ich kann es nicht ertragen. Und somit kommst du in die Gefahr, da mitzumachen und bist du mal sofort drin. Dann kommen die Eltern und zeigen dich an, weil du gesagt hast, hallo, so geht's nicht. Und schon hast du Stress. Ist besser, du bist nicht dort, wo das passiert. Und somit ist es nicht nur besser, dort zu wohnen auf dem Land, sondern da ist auch eher mal Zeit und Stille, dem Herrn zu beten. Kontakt aufzunehmen. Denn Jesus hat uns vorgelebt. Hätte Jesus auf Erden all das überhaupt schaffen können, wenn er diesen persönlichen Kontakt zum Vater gehabt hätte? Sicher nicht. Was war seine Kraftquelle? Und welche Quelle haben wir? Die Woche habe ich so einen Bagger aufgemacht, da standen 8 Red Bull Dosen drin. Da sage ich, armer Kerl. Ja, er braucht es, um fit zu sein. Sage ich, Kerle, wenn das jeden Tag 10 und 12 und 15 Stücke. Sage ich, Mensch, was machst denn du? Junger Spund. 15 Red Bull Dosen. Weißt du, was das heißt? Sag ich, was machst du da? Ja, das kommt langsam Richtung Sucht. Ja, der eine braucht einen Kaffee, ich brauche das. Sag ich, du rennst doch total daneben vorbei. Und schon sind wir wieder beim Thema Gesundheit, was machst du? Brauchen wir das? Ist es unsere Kraftquelle? Wenn nicht die tägliche Andacht, der Bezug zur Natur im Leben, wissen wir überhaupt noch, wie Erde riecht? Wenn es im Frühling draußen losgeht, hast du schon mal Erde gerochen? Die riecht nicht immer gleich. Ist nicht bloß, ich habe schon schlechten Zinken, aber das rieche ich auch noch. Wenn du frisch ein Feld bestellst und die Erde draußen, wenn es so warm wird und es losgeht, April, Mai, weißt du, wie schön Erde riechen kann? Muss man testen. Wissen wir das überhaupt noch? Mit Natur verbunden sein. Und der letzte Punkt in Johannes Kapitel 14, Vers 26. Der Beistand im Vers 26, selbe Kapitel. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ist das eine Verheißung? Wann funktioniert das? Wann stimmt es? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wann trifft das zu? Wenn ich davon laufe, wenn ich die Versammlungen, wenn ich nicht gehorsam bin, wenn ich nicht gebe, sondern lieber nehme, wenn ich den Glauben nicht bezeuge, wenn ich keine Gottes Wort lese, kann es dann funktionieren? Wir haben 6 Grundsätze. Gottes Wort lesen. Der zweite Grundsatz, das Gebet daraus. Der dritte ist Gemeinschaft nicht zu verlassen, Gemeinschaft pflegen. Deswegen haben wir auch die Gemeinde hier offen. Wenn jemand Nachmittag hier Gemeinschaft pflegen will, bitte seid da. Die Küche ist nicht nur da, einmal im Jahr zu benutzt zu werden. Ihr dürft auch hier Gemeinschaft haben. Auch Gemeinschaft, sich einzuladen. Zusammen zu sein. Sich auszutauschen. Glauben bezeugen. Aus dem heraus, was wir leben, Glauben bezeugen. Und der fünfte Grundsatz, geben ist besser als nehmen. Wenn ich all das lebe, was ich da höre, Gemeinschaft, Gebet, Lesen, bezeuge, dann kann ich nicht anders als zu geben. Denn was ist denn das für Glauben, der tot ist, wenn ich nur eins sammle? Wenn der Herr mir was schenkt, dann ist meine Verpflichtung es, zu geben. Es gibt so einen Spruch, wenn das Eisen heiß ist, dann soll man es schmieden. Machen wir es? Nein, ich sammle die Eisen alle ein, schön einsammeln. Und irgendwann sind sie kalt, was hast du dann davon? Geben ist besser als nehmen. Und der letzte Grundsatz ist Gehorsam. Aus dem, was wir so in den Alltag leben, sind wir gehorsam. Denn unser Ziel ist auf die neue Erde. Wenn wir wollen, dass sich im Jahr 2015 was ändern, liegt es an Gott oder an uns? Liegt es an dir und an mir? Ob wir bereit sind, Wachstum im Glauben zu leben, ist ein Lebenselixier. Nicht auf andere warten. Wenn ich warte, ob der Prediger macht oder die Missionsarbeiter machen, sonstiges, schön wie es ist. Aber wir sind die Gemeinde, jeder lebt. Bin ich bereit, in meinem Alltag Zeugnis abzulegen oder nicht? Bin ich bereit, meine Zeit, mein Vermögen einzusetzen? Und auch wenn mal was nicht so gerade geht, wenn was nicht so passt, trotzdem dabei zu bleiben und nicht einzuknicken. Denn die Lebensschule, die Herr uns schenkt, meinst du, dass Mose sich gewünscht hätte, 40 Jahre die Ausbildung? Um bereit zu sein? Meinst du, Noah hätte sich gewünscht, Jahrzehnte, wenn nicht mehr als 100 Jahre zu predigen und am Ende waren es nur 8? Was ist denn das für ein Sinn? Ein ganzes Leben lang von Tür zu Tür gehen, Klingel putzen und es tut sich nichts. Wunderbar. Hä? Haben wir so viel Kraft? Und eine Fiktion im Kopf zu haben, wo es nie Regen gab, ich muss einen Kahn bauen und das nicht am Meer, sondern wo? Mitten in der Pampas. Ja, wie geht denn das? Ja, ist das ein Sinn? Wenn wir nicht überzeugt sind von dem, was im Wort steht, wenn ich nicht im Gebetsleben lebe und mit Gott ringe und sage, Herr, dein Wille geschieht, wenn ich nicht Gemeinschaft pflege, in der Familie damals, der Noah, der Mose, war bereit. Wenn ich nicht bereit gewesen wäre, Zeugnis abzulegen und alles zu geben, hat Noah gebettelt für den Schiffsbau? hat alles, was der Herr ihm geschenkt hat, und er war sehr gesegnet, alles eingesetzt für den Schiffsbau. Machen wir es auch für unsere Aufgabe? Und er war gehorsam bis zum Ende, wenn es bis zum Tod war. Sind wir es auch? Lasst uns 2015 anpacken als Jahr, als Entscheidungsjahr. Gott mit uns auf unserer Reise zum Herrn. Amen.